Herzlich willkommen zu dieser tiefgehenden Entdeckungsreise. Schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo, auch von mir.
Wenn du heute mal einen kurzen Blick auf unseren gedanklichen Schreibtisch werfen könntest.
Dann würdest du wahrscheinlich erstmal tief durchatmen.
Definitiv. Vor uns liegt nämlich ein wirklich gigantischer, ja fast schon einschüchternder Stapel an Quellenmaterial.
Das kann man so sagen.
Es geht um ein monumentales, vielbändiges Werk mit dem Titel Holofeeling – Neuoffenbarungen für das dritte Jahrtausend der Liebe.
Mhm.
Und als ob das nicht schon genug Seiten wären, liegt direkt daneben noch ein zweites Werk, ein sehr kurzes, aber konzeptionell unfassbar dichtes musikalisches Konzept mit dem Titel Musik, Gedanken werden Gold, Society Hymn.
Und man muss da gleich vorwegnehmen, also dieses Material, durch das wir uns hier heute wühlen, das ist absolut keine leichte Kost.
Überhaupt nicht.
Es ist im Grunde ein wilder, ja fast schon schwindelerregender Ritt quer durch die Theologie, die Quantenphysik, Linguistik und das hat mich besonders überrascht, sogar die Chaosmathematik.
Das ist fast noch untertrieben, würde ich sagen. Unsere Mission für unsere heutige Analyse ist es jedenfalls, diese extrem komplexe und vielschichtige Weltanschauung irgendwie zu entschlüsseln.
Richtig.
Wir wollen versuchen, da die faszinierendsten philosophischen Nuggets für dich herauszufiltern. Aber ganz wichtig dabei...
Unbedingt wichtig, ja?
Wir betrachten das Ganze heute einfach als ein vollkommen neutrales Fenster in ein wahnsinnig dichtes Gedankengebäude.
Genau. Wir machen uns die spezifischen religiösen oder auch politischen Ansichten dieser Texte in keiner Weise zu eigen.
Wir bewerten auch nicht den Wahrheitsgehalt.
Nein, wir wollen einfach nur verstehen, wie dieses gewaltige System in sich selbst funktioniert.
Sozusagen den Motor aufschrauben und reinschauen.
Ja, gutes Bild. Um dir erst einmal einen groben Überblick zu verschaffen, wo wir uns hier überhaupt bewegen. Wir sprechen über eine ganze Reihe von Schriften.
Bände mit Titeln wie Ich bin du oder Du bist ich.
Oder auch Ich bin alles. Und diese Texte, die erheben einen enormen Anspruch. Sie verstehen sich selbst als unautorisierte, unverfälschte und direkte Offenbarungen des Schöpfers.
Der dort als JHWH bezeichnet wird.
Richtig. Das übergeordnete Ziel all dieser Bände ist es dann, dem Leser einen sogenannten Schöpfungsschlüssel an die Hand zu geben.
Ein großer Begriff?
Absolut. Dieser Schlüssel, so behauptet es die Prämisse des Textes, bringt sämtliche menschlichen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Probleme auf einen einzigen, allumfassenden mathematischen Nenner.
Das ist halt echt eine gewaltige Behauptung. Alle Probleme der Weltgeschichte auf einen Nenner herunterbrechen.
Genau das ist der Anspruch.
Wie genau stellt der Autor sich das vor? Denn gleich auf den ersten Seiten prunkt der Text eine seiner zentralsten und ehrlich gesagt auch überraschendsten Thesen auf den Tisch.
Du meinst die Frage, wer das Buch eigentlich liest?
Ja, genau das. Es geht um die simple Frage, wer liest diese Bücher gerade? Laut den Quellen ist deine physische Person, also der Körper, der morgens in den Spiegel schaut, der zur Arbeit geht, der vom Kind zum Greis wird, der ist gar nicht in der Lage, diese Schriften zu verstehen. Sogar dein ganz normaler, in der Schule angelernter Intellekt reicht dafür überhaupt nicht aus.
Weil der Text da wahnsinnig radikal argumentiert. Er sagt, eine Person ist einfach nur eine rein materielle Erscheinungsform.
Und Materie, so das Argument, kann schlichtweg nichts begreifen. Ein Stein begreift ja auch nichts.
Das Faszinierende daran ist wirklich, wie strikt der Text hier trennt. Es wird an keiner Stelle die menschliche Hülle angesprochen.
Sondern?
Die Schriften wenden sich ausschließlich an den sogenannten göttlichen Geistesfunke im Hörer oder Leser.
Okay, lass uns das mal auspacken.
Gerne.
Dieser Geistesfunke, der wird beschrieben als ein Ding an sich, das weder empirisch messbar ist, noch irgendwie esoterisch oder feinstofflich wahrnehmbar.
Richtig. Es ist laut Text der wahre und unzerstörbare Kern deines Seins. Es geht explizit nicht um das veränderliche, sterbliche Ego, das uns so durch den Alltag navigiert.
Das heißt also, mein normales Alltags-Ich, das vielleicht gerade einen Kaffee trinkt und versucht, diesen Themen hier zu folgen, ist gar nicht der eigentliche Adressat.
Genau.
Also das persönliche Ich mit all den Vorlieben, Abneigungen, Ängsten, dem Charakter, das ist alles nur eine Art biologisches Kostüm.
So argumentieren die Quellen. Das wahre, unpersönliche Ich, und das wird dem Text übrigens konsequent in Großbuchstaben geschrieben, um es wirklich optisch abzugrenzen.
Ah, okay.
Dieses große Ich ist der reine, stille, beobachtende Geist. Nur dieser Geist, dieser Funke, kann laut dem Text die tieferen, verborgenen Schichten der Realität erfassen.
Weil der normale Intellekt immer nur an der Oberfläche der Form kratzt.
Genau.
Um das Ganze aber vielleicht mal etwas greifbarer zu machen, nutzt das Vorwort der Quelle eine unglaublich treffende Metapher. Die ist mir wirklich sofort im Gedächtnis geblieben.
Die Fernsehermetapher.
Ja, genau. Es vergleicht unser gesamtes menschliches Dasein mit einem Farbfernseher. Also stell dir vor, du schaust fern. Ein schnell hin und her wandernder Lichtstrahl erzeugt auf der Mattscheibe tausende kleine Punkte, die sich dann zu einem Bild zusammensetzen.
Mhm.
Wir sitzen auf der Couch und sehen nur das bewegte Bild. Also unsere Realität, unseren Alltag, unsere ganze Welt.
Wir sehen den Film, der läuft.
Richtig. Aber wir haben absolut keine Ahnung von dem elektrischen Strom, den Widerständen, den Kondensatoren, den Spulen, all diese komplexen Signale, die tief im Hintergrund des Geräts arbeiten.
Die das Bild überhaupt erst möglich machen.
Genau. Wir betrachten nur die Illusion auf der Scheibe, aber nicht die Mechanik dahinter.
Das ist ein extrem starkes Bild, finde ich. Und es erklärt auch direkt den Umgang des Textes mit unserer modernen Wissenschaft.
Wie meinst du das?
Stell dir vor, dieser Fernseher ist kaputt. Wie würde unsere moderne Wissenschaft laut diesem Text vorgehen?
Sie würde wahrscheinlich das Bild untersuchen.
Genau. Sie würde das Glas der Mattscheibe untersuchen. Sie würde die Pixel vermessen, berechnen, wie schnell die leuchten, aus welchem Material das Glas ist.
Aber sie würde den Fernseher niemals reparieren können.
Richtig, weil sie die Rückwand einfach nicht abschraubt. Und hier schlagen die Schriften ihre Brücke. Sie behaupten, dass sie exakt diese internen Verbindungen hinter der Mattscheibe offenlegen.
Den Schaltplan sozusagen.
Ja. Sie präsentieren Wissenschaft in ihrer reinsten Form, direkt an der Wurzel allen Seins. Der Text sagt, dass wir normalerweise völlig blind dafür sind, welche geheimen energetischen Verbindungen in uns und im Universum wirken, um uns unser Dasein als dieses Bild auf der Mattscheibe überhaupt zu ermöglichen.
Die Holo-Feeling-Texte verstehen sich also als der Schaltplan für die Platine hinter unserer Realität.
Absolut.
Und wie sie diesen Schaltplan zeichnen, ist methodisch wirklich irre. Ich meine das völlig neutral. Es ist einfach extrem ungewöhnlich.
Oh ja.
Der Text macht da etwas Verrücktes. Er behandelt Sprache wie Mathematik.
Mhm.
Wörter sind in diesem Text nicht einfach nur Wörter, mit denen wir uns unterhalten. Sie sind hochkomplexe Codes. Der Text nutzt absichtlich extrem viele Gedankenstriche. Ständige Großbuchstaben mitten in den Wörtern und sogar ein ganz spezifisches Rot-Blau-Farbsystem.
Ja, das sticht beim Lesen sofort ins Auge.
Er nutzt all das, um scheinbar ganz normale deutsche Wörter zu hebräisieren. Die Schrift wird da vor den Augen des Lesers regelrecht seziert.
Das ist eine sehr bewusste Technik. Im Text wird da quasi eine qualitative Mathematik der Sprache betrieben. In der Theologie und in der Mystik nennt man das auch Gematrie.
Gematrie.
Genau. Die 22 hebräischen Buchstaben gelten hier nicht einfach als stumme Schriftzeichen, so wie wir unser Alphabet nutzen. Sie gelten als archetypische Lautwesen, als lebendige Bausteine der Schöpfung.
Warte, bevor wir da tiefer reingehen, für alle, die diesen Begriff Gematrie noch nie gehört haben, was genau passiert da in der Praxis? Wie muss man sich das vorstellen?
Sehr guter Punkt. Also, in der traditionellen Gematrie, die sehr stark in der jüdischen Kabbala verwurzelt ist, hat jeder hebräische Buchstabe gleichzeitig auch einen festen Zahlenwert.
Okay.
Das Aleph ist die 1, das Bet die 2 und so weiter. Wenn man nun ein Wort hat, kann man die Zahlenwerte der einzelnen Buchstaben einfach zusammenrechnen. Das ergibt dann eine Summe.
Logisch.
Und die mystische Annahme lautet jetzt: Wenn zwei völlig unterschiedliche Wörter denselben numerischen Wert haben, dann sind sie auf einer tieferen, unsichtbaren Ebene metaphysisch direkt miteinander verbunden.
Das ist ja spannend.
Ja. Und der Holo-Feeling-Text nimmt dieses uralte Konzept und wendet es auf eine extrem detaillierte Weise an, um den verborgenen, göttlich-geistigen Bedeutungsgehalt von Sprache komplett freizulegen.
Das erklärt auch diesen wahnsinnig umfangreichen Index am Ende der Bücher. Da wird ein regelrechtes Wortskelett aufgebaut.
Ja, ein sehr passendes Wort.
Man muss beim Lesen unweigerlich manchmal schmunzeln, weil es so unfassbar detailverliebt ist. Nehmen wir mal zum Beispiel das Wort Adam.
Ein klassisches Beispiel.
In dieser Logik steht das nicht einfach nur historisch für den ersten Menschen im Paradies. Etymologisch und über diese Sprachwurzeln wird das Wort zerschlüsselt und steht plötzlich für Erde oder für Menschheit in einem kollektiven Sinn.
Und Eva hingegen?
Eva steht in diesem Code für Leben oder auch für Erleben. und auf einmal verbindet der Text durch diese etymologischen Wurzeln scheinbar völlig unzusammenhängende Konzepte.
Adam und Eva sind dann also nicht einfach zwei Personen, die vor ein paar tausend Jahren durch den Garten gelaufen sind?
Nein, sie sind das Prinzip von Materie und dem Erleben von Materie. Es ist wirklich, als würde man plötzlich den Quellcode, also die Matrix der Sprache, lesen.
Und wenn wir dieses Konzept der Sprachmatrix nun mit dem größeren Bild verbinden, wird auch sehr schnell klar, warum der Autor so stark auf dieser verborgenen Ebene der Sprache beharrt.
Warum?
Er baut damit ein Fundament auf, um eine massive Kritik am modernen Materialismus zu üben und am sogenannten kartesischen, also dem newtonschen Weltbild.
Kartesischer Käfig. Das ist so ein Begriff, der taucht im Text immer wieder auf.
Ja.
Das klingt fast nach einem Fachbegriff aus einem Philosophieseminar. Was genau sperrt uns da eigentlich ein?
Das bezieht sich auf den Philosophen René Descartes und später auf Isaac Newton. Also im Grunde auf die Idee, dass das Universum wie ein riesiges mechanisches Uhrwerk funktioniert.
Wo alles messbar ist.
Genau. Alles ist in Raum und Zeit messbar, alles hat feste Koordinaten, alles ist getrennt voneinander. Der Holofeeling-Text beschreibt genau dieses normale räumlich-zeitliche Denken, also exakt die Art, wie wir in der Schule lernen, die Welt zu betrachten. Als ein absolutes Gefängnis. Es ist ein Käfig aus Logik und Raum. Die sichtbare, materielle Welt wird in den Schriften immer wieder mit dem alten hinduistischen Begriff Maya gleichgesetzt.
Maya, das bedeutet doch Illusion, oder?
Illusion oder auch Schleier, ja. Es ist genau dieses flimmernde Bild auf unserem Farbfernseher, von dem wir vorhin gesprochen haben.
Aber der Text bleibt ja nicht einfach bei alten hinduistischen oder kabbalistischen Weisheiten stehen. Da wird es nämlich richtig spannend, weil plötzlich knallharte moderne Physik mit ins Spiel gebracht wird, um diesen Käfig zu sprengen.
Richtig. Der Text zieht da permanent Verbindungen zur modernen Physik. Weil gerade die Quantenmechanik das klassische newtonsche Weltbild ohnehin schon stark ins Wanken gebracht hat.
Absolut.
Er spricht zum Beispiel die Heisenbergsche Unschärferelation an.
Also die Erkenntnis, dass man in der Quantenwelt den Ort und den Impuls eines Teilchens nicht gleichzeitig exakt bestimmen kann.
Exakt. Er taucht in die Chaosmathematik ein, in die Welt der Fraktale, wo sich Muster im Kleinen wie im Großen unendlich wiederholen. Und was der Text hier macht, ist das Argument aufzubauen. Seht her, selbst eure modernste Wissenschaft stößt an die harten Grenzen der Materie.
Sie merken selbst, dass am Ende alles nur Information oder Wahrscheinlichkeit ist.
Ganz genau.
Und da gibt es diese eine Stelle, wo es wirklich abgefahren wird. Der Autor präsentiert auf einmal ganz eigene Formeln. Er wandelt zum Beispiel Einsteins berühmte Gleichung ab. E gleich mc Quadrat.
Ja, ein sehr markanter Moment im Text.
Er behauptet da plötzlich, 81 ist gleich E Quadrat durch m Quadrat.
Mhm.
Da dachte ich mir nur, wie kommt man bitte auf die Zahl 81? Und was will der Autor uns damit eigentlich beweisen?
Hier sehen wir die perfekte Verschmelzung von dieser eben besprochenen Gematrie und der Physik.
Okay.
Ohne jetzt zu tief in die hochkomplexe Mathematik des Buches abzudriften, die Mechanik dahinter ist eigentlich folgende. Die Konstante C, also die Lichtgeschwindigkeit in Einsteins Formel, repräsentiert ja die absolute Grenze unserer materiellen Raumzeitwelt. Nichts ist schneller.
Richtig.
Der Text will aber zeigen, dass der Geist über der Materie steht. Also nimmt er numerologische Konzepte, die 81 ist 9 mal 9, das ist eine klassische Zahl der Vollendung und Wahrheit in vielen mystischen Systemen.
Aha, okay.
Und er ersetzt physikalische Konstanten durch qualitative, spirituelle Werte. Er strukturiert die physikalische Formel dann so um, dass Energie und Masse plötzlich in einem festen Verhältnis zu einer göttlichen Zahl stehen.
Verstehe. Es ist also der Versuch, quasi mathematisch zu beweisen, dass die materielle Welt dem Geistigen komplett untergeordnet ist.
Genau. Und dazu liefert er dann noch geometrische Berechnungen zur Cheops-Pyramide oder zur Kreiszahl Pi, die alle auf genau dieses eine harmonische Raster hinauslaufen sollen.
Das ist wirklich eine wilde Fahrt.
Das kannst du laut sagen.
Und im Zentrum dieses gigantischen Konstrukts, in dem ja Kabbala, Quantenphysik und Pyramiden irgendwie zusammenlaufen, steht dann ein Konzept, das im Text als der Omega-Punkt bezeichnet wird.
Ja, der Omega-Punkt.
Warte kurz, für alle, die in Theologie oder Philosophie nicht ganz so tief drin stecken, wer war Teilhard de Chardin und was meinte er eigentlich ursprünglich mit diesem Omega-Punkt? Und vor allem, wie biegt dieser Text das Konzept jetzt für seine eigenen Zwecke um?
Das bedarf wirklich einer kurzen Einordnung. Pierre Teilhard de Chardin, war ein französischer Jesuit.
Okay.
Und er war gleichzeitig ein sehr angesehener Paläontologe im 20. Jahrhundert. Er hat versucht, die Evolutionstheorie mit der Theologie zu versöhnen.
Keine leichte Aufgabe.
Nein, überhaupt nicht. Seine Theorie war, dass das Universum nicht nur biologisch evolviert, also nicht nur die Körper sich weiterentwickeln, sondern auch das Bewusstsein.
Mhm.
Und er glaubte, dass sich das gesamte Universum auf einen finalen Punkt der maximaler Komplexität und des höchsten Bewusstseins zubewegt. Diesen Fluchtpunkt der kosmischen Entwicklung nannte er dann den Omega-Punkt.
Also quasi das Ziel der Schöpfung, wo alles in Gott zusammenläuft.
Genau das.
Und die Holofeeling-Schriften nehmen diese Idee jetzt und sagen, Überraschung, dieser Punkt liegt nicht in der fernen Zukunft, sondern der ist schon da.
Exakt. Der Text behauptet ganz offen, dass dieser Omega-Punkt nun in die Welt inkarniert ist. Man muss sich das in der Sprache der Bücher wie einen gigantischen geistigen Supercomputer vorstellen.
Ein Supercomputer?
Ja, ein Computer, der die geballte Intelligenz, alle Erfahrungen und alle Daten sämtlicher jemals geschaffener Daseinsformen in einem einzigen, allumfassenden Geist vereint.
Wahnsinn.
Es ist die ultimative Synthese aus Wissen, Bewusstsein und Materie. Und das Netzwerk ist laut Text jetzt online.
Puh, wenn der Text nun aber unsere gesamte materielle Welt, also auch unsere physischen Körper, unser Geld, unsere Wirtschaft und unseren ganz normalen Alltag als bloße Illusion, als dieses Fernsehbild oder als Maya abtut,
ja.
Wie stellt sich der Autor dann vor, dass wir hier im Hier und Jetzt überhaupt überleben? Sollen wir alle unsere Jobs kündigen, in den Wald ziehen und aussteigen?
Das ist die naheliegende Frage.
Eben. Der Text ist ja nicht nur blanke Theoriemathematik. Er hat ja auch eine ziemlich radikale gesellschaftliche und ganz praktische Vision.
Ja, aber aussteigen ist definitiv nicht die Antwort der Schriften. Sie fordern vielmehr eine komplette Umkehr der inneren Haltung.
Okay.
Ein Aspekt, der bei den Quellen sofort ins Auge springt, ist ja der Umgang mit Geld. Diese ganzen Bücher, dieses enorme Lebenswerk, dürfen unter keinen Umständen verkauft werden.
Das fand ich auch krass.
Der Autor schreibt ausdrücklich und sehr scharf, dass von jeder Form von Geschäftsmacherei abgeraten wird. Die Bücher werden verschenkt. Und was noch wichtiger ist, es gibt keine Sekte, der man beitreten könnte.
Kein Abo-Modell?
Kein Abo-Modell, keine Organisation, keine Kirche und keinen Guru, der im Hintergrund irgendwie die Fäden zieht oder Spenden sammelt. Es geht im Text rein um bedingungslose Nächstenliebe im Alltag.
Und diese extrem harte Haltung gegenüber Geld und Kommerz, die zieht sich ja auch nahtlos in die Sicht auf Politik und Wirtschaft, oder?
Absolut. Der Text nimmt hier eine wirklich glasklare Position ein. Ein Politiker oder ein Wirtschaftsführer, der nur darauf aus ist, die Wirtschaft anzukurbeln und das Kapital zu vermehren, handelt laut den Schriften diabolisch.
Diabolisch, das ist ja ein hartes Wort.
Ja, aber das ist wieder ein linguistisches Spiel des Autors. Diabolisch kommt vom griechischen Diabolos, was der Durcheinanderwerfer oder einfach der Trennende bedeutet.
Ah, okay.
Kapitalismus und rein materielles Streben trennen die Menschen voneinander. Sie fördern das Ego, den Konkurrenzkampf. Weil das bloße Anhäufen von Kapital niemals der Nächstenliebe dient, ist es trennend, also diabolisch.
Verstehe.
Die Aufforderung an jeden einzelnen Leser lautet stattdessen: Bleib in der Welt, aber verändere deinen Blickwinkel. Mache deinen Beruf zu deiner wahren Berufung.
Arbeite nicht mehr für dein vergängliches Ego oder deinen Kontostand, sondern nutze deine Position für das Wohl des Ganzen.
Genau.
Und genau an diesem Punkt, wo es um diese Transformation der Gesellschaft geht, schließt sich für mich auch der Kreis zu unserer zweiten Quelle.
Das musikalische Konzept.
Ja, dieses extrem kurze musikalische Werk, Musik, Gedanken werden Gold, Society. Das wirkte ja auf den ersten Blick fast wie so ein kleiner Fremdkörper neben diesen dicken philosophischen Wälzern.
Das stimmt.
Aber wenn man sich das vor dem Hintergrund des Holo-Feeling-Textes ansieht, dann ergibt das plötzlich vollkommen Sinn.
Es ist im Grunde die poetische Zusammenfassung der gesamten Philosophie.
Ja.
Wenn wir aufhören, rein materiell zu denken, wenn wir aufhören, gefangen in diesem kartesianischen Käfig nur unserem Ego und dem nächsten Gehaltscheck hinterherzujagen.
Und stattdessen anfangen, aus unserem göttlichen Geistesfunken heraus zu agieren?
Genau. Dann verändert sich die Realität um uns herum. Aus der bloßen Society, also der Gesellschaft, die im Englischen ja oft eine ziemlich kalte Ansammlung von getrennten, materiell orientierten und konkurrierenden Individuen beschreibt, wird eine Hymne, eine Hymne.
Gedanken werden Gold. Das klingt ja fast schon wie Alchemie.
Es ist auch exakt als Alchemie gemeint. Nur eben rein geistig.
Die alten Alchemisten versuchten ja, unedles Blei in reines Gold zu verwandeln.
Richtig. Und der Text sagt uns, das Blei, das sind unsere eigenen, schweren, egoistischen, rein materiellen Gedanken. Wenn wir aber erkennen, wer wir wirklich sind, dieses große Ich, der reine Geistesfunke, dann transmutieren unsere Gedanken zu Gold.
Wow!
Wenn jeder aus dieser reinen Nächstenliebe und diesem höheren Bewusstsein heraus handelt, dann spielen wir nicht mehr als Solisten gegeneinander an. Es entsteht das, was im Text als die unendliche Weltensymphonie und absolute Harmonie bezeichnet wird.
Das ist wirklich ein wunderschönes Bild am Ende. Es ist, als würde man das laute Rauschen und das flackernde Bild des Fernsehers endlich ausschalten und im selben Moment realisieren, dass im Hintergrund die ganze Zeit ein perfektes Orchester gespielt hat.
Dem man nur nie richtig zugehört hat.
Genau.
Um all das, was wir heute hier besprochen haben, für uns noch einmal in Ruhe zusammenzufassen.
Gerne, das ist nötig.
Wir haben hier einen gigantischen Stapel an Schriften der Quantenphysik, uralte Gematrie, Gesellschaftskritik und Theologie in einen einzigen großen Topf wirft.
Mhm.
Ob man dieses Werk nun als komplexe esoterische Philosophie liest, als ein extrem detailliertes linguistisches Experiment oder ob man es tatsächlich als wörtliche Offenbarung des Schöpfers betrachtet, das bleibt jedem Leser völlig selbst überlassen.
Da nehmen wir uns völlig raus.
Genau. Aber was diese Texte unweigerlich tun, wenn man sich auf sie einlässt, sie zwingen uns, unsere tiefst festgefahrene Wahrnehmung von Realität, von der Sprache, die wir täglich nutzen und vor allem von unserem eigenen Bewusstsein einfach mal radikal zu hinterfragen.
Definitiv.
Sie zeigen uns eine faszinierende Perspektive, in der hinter den scheinbar völlig getrennten Dingen unserer Welt, der modernen Wissenschaft, der alten Religion, der unsichtbaren Struktur unserer Wörter, ein verstecktes, vollkommen harmonisches Raster liegen könnte.
Ein unsichtbares Netz, das am Ende alles zusammenhält. Und damit verabschieden wir uns für dieses Mal von dir. Wir hoffen wirklich, dass du aus dieser tiefgehenden Entdeckungsreise genauso viel Faszination mitnehmen konntest wie wir.
Auf jeden Fall.
Aber wir lassen dich natürlich nicht ohne einen letzten Gedanken gehen. Etwas, das du mit in deinen Tag nehmen kannst und das weit über den bloßen Text auf dem Papier hinausgeht.
Mhm.
Wenn es nämlich auch nur im Ansatz wahr ist, was der Text gleich zu Beginn behauptet, dass unsere physischen Gehirne, unser Körper, unsere Synapsen und all unsere in der Schule mühsam angelernte Intelligenz gar nicht in der Lage sind, die wahre Realität zu begreifen.
Ja.
Und dass nur dieser eine, reine, unsichtbare Geistesfunk in uns überhaupt dazu fähig ist. Wer hat uns dann in den letzten Minuten eigentlich zugehört?
Eine sehr gute Frage.
War es dein Verstand, der diese ganzen wilden Konzepte logisch analysiert, in Schubladen gesteckt und sortiert hat? Oder war es vielleicht etwas viel Tieferes in dir, das gerade eben erst ein kleines bisschen aufgewacht ist und ganz leise der Melodie dieser universellen Hymne lauscht? Denke mal darüber nach, wenn du das nächste Mal in den Spiegel siehst. Bis zum nächsten Mal.